Willkommen zum Autopreneur Podcast, dem Podcast für buchnahe Selbstständige, die mehr von ihrem Business wollen. Ich bin Kia Kahawa und du hörst heute eine Folge rund um Projektplanung für Selbstständige. Wenn du Erfahrungen über Projektplanung mit mir oder anderen Zuhörenden teilen willst, kommentiere diese Folge doch einfach auf www.kiakahawa.de. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal an mit meinem aktuellen Lieblingsthema. Ich liebe nämlich Projektplanung, vor allem wenn es auf das Jahresende zugeht. Und jetzt so November, Dezember, ich kann es kaum erwarten, das nächste Jahr zu planen. Aber ich plane gar nicht das nächste Jahr. Warum das so ist, erkläre ich dir eher Richtung Ende der Folge. Denn erstmal möchte ich dir ein bisschen schmackhaft machen, warum Projektplanung unerlässlich und super mega toll ist. Was Planung bringt, dafür gibt es verschiedene Ansichten und verschiedene, ja, sagen wir mal Faustregeln. Aber grundsätzlich lässt sich sagen, jede Minute, die du in Planung investierst, ist gut investiert. Zum einen gibt es Stellen im Internet und auch in der Literatur, die besagt, dass hier die 10-90-Regel gilt. Das ist so ähnlich wie die 80-20-Regel, nur eben 90-10 und dann irgendwie nochmal umgedreht, damit es auf das Thema passt. Nach dieser Regel gilt, wenn du 10% deiner Zeit für Planung aufwendest, dann sparst du 90% der Zeit für die Aufgabenerledigung, weil du grundsätzlich strategischer und klüger vorgehst und meiner Meinung nach auch viel, viel fokussierter, denn dein Kopf ist mit einer guten Projektplanung leer. Und der eine oder die andere, die mir gerade zuhört, wird sich denken, nee, Kia, mein Kopf ist niemals leer. Auf gar keinen Fall ist der irgendwann leer. Und an der Stelle kann ich sagen, sorry, deine Projektplanung stimmt nicht. Wenn du eine ordentliche Projektplanung und Standardprozesse in deiner Unternehmung oder in deinem Unternehmen hast, dann ist dein Kopf sehr gerne mal sehr leer, denn dann hast du ein Eingangsordnerprinzip. Aber darüber spreche ich nochmal bestimmt ein anderes Mal. Und wenn du kaum erwarten kannst, etwas darüber zu hören, dann lies dir mal das Buch Getting Things Done von, oh Gott, Name vergessen, Getting Things Done, ich werde es verlinken. Lies dir das Buch durch, da erfährst du auf sehr umständliche und komplexe Weise, was ich meine. Deswegen werde ich dazu nochmal eine gesonderte Podcast-Folge machen, denn das Prinzip ist sehr einfach, das Buch bzw. Hörbuch leider sehr sperrig. Jedenfalls, an anderer Stelle habe ich schon mal gelesen, 10 Minuten Planung sparen dir eine Stunde Arbeit. Und mir ist es völlig egal, ob jetzt die 10-90-Regel funktioniert oder ob die 10 Minuten sparen eine Stunde-Regel funktioniert, ist völlig egal. Der Punkt ist, Planung ist super und wenn du Planung richtig machst und gut machst, dann hast du etwas investiert und wirst auch sehr schnell die Früchte ernten können, die du bei der Planung gesät hast. Ein kleiner Disclaimer vorab noch. Häufig kann es echt anstrengend sein, die Rahmenbedingungen für die perfekten Ausführungen zu schaffen. Und die eigentliche Arbeit wird dann dafür verschoben, eine Projektplanung, Standardprozesse, Übersichten und so weiter zu erstellen. Das kann besonders schlimm werden, wenn du perfektionistisch bist, A, oder wenn deine Pläne zu starr und zu fixiert sind und immer wieder ein neues, strukturiertes, intensives, konzentriertes Neuplanen brauchen. Das war Nummer B. John Perry und Maria Andreas Huhl oder John Perry und Maria Andreas Huhl, ich weiß gerade nicht, wie man sie ausspricht, haben in dem Buch Einfach liegen lassen folgenden Satz geschrieben oder so ähnlich, es ist jetzt nicht wörtlich zitiert. Perfektionisten sind nicht unbedingt Leute, die Dinge perfekt erledigen. Das sind eher Leute, die viel Zeit brauchen und die von einer Projektplanung ebenfalls profitieren können, allerdings bei der Projektplanung selbst vielleicht gerne dazu neigen, sich zu verzetteln und zu viel zu planen und vor lauter Planerei die Arbeit zu verpassen. Das heißt, auch hier gilt, wie bei allen anderen Themen, die ich jemals ever besprochen habe, das Maß macht's. Der Kerngedanke einer guten Projektplanung ist, dass man die Schritte zu langfristigen Zielen so konkret wie möglich plant. Und die Art der Konkretisierung ist dabei in dem Maße wichtig, in dem wir sie brauchen, um nicht an den nächsten Schritt zu denken. Wenn ich jetzt einen Plan habe, der umfasst die nächsten 20 Jahre und ich weiß, was in diesen 20 Jahren einzeln passieren muss, um diesen Plan zu erreichen, dann bin ich sicher genug, mich auf das erste Jahr zu konzentrieren. Und durch diese 20-Jahres-Planung weiß ich ganz genau, wenn das erste Jahr erfolgreich hinter mich gebracht ist, dann kann ich mit dem Ergebnis des ersten Jahres das zweite Jahr angehen. Und dadurch verschiebt und verändert sich nichts in den Jahren 2 bis 20. Und wenn wir uns jetzt fragen, was heißt es, einzelne Schritte so konkret wie möglich zu planen, dann ist meine Antwort darauf eine Aufgabe. Eine Aufgabe ist eine Aufgabe, ein nötiger Handlungsschritt. Das ist die Definition nach Getting Things Done. Und ich habe mich auch schon auf Twitter mit irgendwem angelegt und bin da auch schon mal angeeckt. Denn alles nach Getting Things Done und auch nach der Art, wie ich denke und plane, ist alles, was mehr als eine Aufgabe beinhaltet, ein Projekt. Das bedeutet, wenn du sagst, ich möchte ein Foto von mir mit Weihnachtsmütze machen, dann ist das keine Aufgabe, es sei denn, du hast eine Weihnachtsmütze. Und auch dann könnte es ein Projekt sein. In meinem Fall wäre das Projekt ein kleines Projekt, natürlich, das aus verschiedenen Aufgaben besteht. Die erste Aufgabe wäre dann sowas wie Weihnachtsmütze leihen, die zweite Aufgabe ist dann Foto machen, die dritte Aufgabe ist dann das Foto auf den Rechner ziehen und zur Weiterbearbeitung, keine Ahnung, in Teams, in den Social-Media-Reiter einpflegen oder der Mediengestalterin geben, um ein schönes Foto, schönes Bild rauszumachen oder. Das Ganze geht aber auch noch schlimmer und akribischer. Schritt 1, Bekannte wegen Weihnachtsmütze fragen. Schritt 2, Termin zur Abholung vereinbaren. Schritt 3, Weihnachtsmütze abholen. Schritt 4, hübsch machen für ein Foto und Mütze aufsetzen. Schritt 5, Foto machen. Schritt 6, Foto hochladen. Vielleicht sogar Schritt 7, Fotos aussortieren, welches ist das Beste, welches wird verwendet. Und dann Schritt 8, Mütze zurückbringen. Und es geht mir nicht darum, dass du deine einfachen Aufgaben, die du einfach so im Kopf hast, du weißt ja selber, was du tun musst, um dieses Foto zu erreichen. Mir geht es nicht darum, dass du alles in kleine Projekte oder in kleine Aufgabenschritte einteilst. Mir geht es nur darum, dass du verstehst, dass es verschiedene Ebenen der Projektplanung gibt. Und diese Ebenen solltest du immer dann beachten, wenn du zu viel oder zu wenig planst. Also idealerweise planst du genau richtig. Und dafür gibt es eine kleine Hierarchie, die ich dir jetzt gerne erzählen möchte bei der Projektplanung. Und da fangen wir von ganz innen an, ganz klein. Ganz klein sind da Aufgaben. Kunde X anrufen, Mütze aufsetzen, Fotos auf den Laptop ziehen. Über diesen einzelnen Aufgaben, über diesen einzelnen isolierten Handlungsschritten sind Projekte. Und Projekte ist ein ganz schwieriges Wort, denn alles, was ich danach sage, ist irgendwie auch ein Projekt. Und ein Projekt im Projekt gibt es ja auch. Und das Projekt im Projekt im Projekt bringt uns nicht weiter. Deswegen denke ich jetzt mal in der Trello-Ansicht oder in der Asana-Ansicht oder in der Microsoft-Planner-Ansicht. Denn da gibt es die einzelnen Aufgaben in Form von To-Do-Listenpunkten, die auf Karten, die man bewegen kann, markiert sind. Und diese Karten befinden sich in Listen oder beim Planner nennt man sie Buckets. Wie du was aufteilst, ist dir überlassen. Das, was ich gerade beschrieben habe, ist die kleinteilige Projektplanung. Das sollte stehen, zum Beispiel am Anfang einer Woche, notfalls zum Anfang eines Tages. Vielleicht machst du das auch monatsweise, sodass du ganz genau weißt, wann ist was, mit wem, wo, wie. Und das sind auch die Aufgaben, die du in Kooperation mit deinem Kalender planen kannst. Wenn du dann sagst, ja, ich habe einen Termin, um die Weihnachtsmütze abzuholen, dann schreibst du dir das in den Kalender. Wenn du sagst, ich möchte Weihnachten 2024 voraussichtlich irgendwas mit Weihnachtsmützen machen und werde dann wahrscheinlich in der ersten Dezemberwoche zu meiner Nachbarin gehen und in ihrer Weihnachtsdeko-Kiste mit ihr gemeinsam rumwühlen, dann trägst du dir das jetzt noch nicht als Termin ein. Und dann schreibst du jetzt auch bitte noch nicht die einzelnen Schritte auf, die zu tun sind. Es geht wirklich um die kurzfristige Planung auf dieser Ebene. Und genau das ist auch der Knackpunkt der meisten Projektplaner-Anfänger, die denken, dass dieses Trello, Asana oder Plannerboard die Projektplanung ist. Und das ist es dann. Und dafür gehen dann wenige Tage, Wochen, Monate und schon ist Chaos und irgendwie kommt man nicht voran und man verliert den Überblick. Beziehungsweise man hat den Überblick, aber kann diesen Überblick an niemand sonst weitergeben. Das heißt, du wirst zu einem Gott in deinem Unternehmen und wenn du mal krank wirst und ausfällst, dann kann keiner irgendwas tun, weil überhaupt nicht klar ist, Welche Ziele verfolgt das? Was soll das überhaupt? Und genau dafür gibt es die Projektplanung mit dem Gantt-Diagramm. Und das Gantt-Diagramm, das hast du schon tausendmal gesehen. Du weißt nur nicht, dass es Gantt-Diagramm heißt. In einem auditiven Format wie einem Podcast ist es natürlich schwer, dir ein Diagramm zu zeigen. Aber ich werde jetzt versuchen, es in deinen Kopf zu zaubern. Stell dir mal eine Tabelle vor. Auf der linken Seite hast du die verschiedenen Zeilen. Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4. Danach vielleicht die nächste Phase. Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. Und auf der X-Achse, also die Spalten, da hast du dann für jeden Tag eine Spalte. Wirklich für jeden Tag oder wahlweise vielleicht auch für jede Woche, je nachdem, welcher Art deine Projekte sind. Und dann siehst du einen Balken, zum Beispiel für Schritt 1, vom 1. bis 13. des Monats. Und der ist dann bunt gemalt und danach ist dieser Schritt abgeschlossen. Und danach, Schritt 2, beginnt dann am 14. Tag des Monats und geht bis zum 20. Tag des Monats. Ist dann abgeschlossen. Darunter ist dann Schritt 3, beginnt am 21. des Monats und geht weiter. So sieht ein Gantt-Diagramm aus. Und das ist total genial. Ich kann dir sagen, lad dir die kostenlose Vorlage von Microsoft runter und fertige das in Excel an. Du kannst natürlich auch selber irgendwie basteln, aber eine App oder eher ein Programm, das das so richtig gut machen kann, habe ich noch nicht gefunden. Sternchen. Ich möchte demnächst mal Microsoft Projects ausprobieren. Ist allerdings nur sinnvoll für Unternehmen mit mehreren Mitarbeitern, die auch wirklich fest im Unternehmen sind und die selber auch in Microsoft Business in deinem Unternehmen drin sind. Und das Ding kostet dann auch, ich glaube, 10, 20 Euro im Monat. Das heißt, das ist schon ein dicker Wopper, ist schon ein dickes Ding, wenn du jetzt eher alleine arbeitest oder vielleicht zu zweit und einfach nur mal ein Projekt ganz diagrammisieren willst. Das ist ab heute ein Wort. Dankeschön. Dürft ihr gerne twittern. Dann reicht das in Excel. Einfach, um eine Übersicht zu haben. Ganz einfach. Aber das Gantt-Diagramm, das ist auch noch nicht alles. Denn ein Gantt-Diagramm gilt eigentlich immer nur für ein, Achtung, Projekt. Du siehst, ein Projekt kann eine Karte sein, eine Liste oder ein Gantt-Diagramm. Das Wort Projekt ist sowas von undefiniert, dass ich das Gantt-Diagramm wirklich auch Gantt-Diagramm nenne. Jedenfalls, wenn du mehrere, so, das war peinlich, entschuldige, Gantt-Diagramme miteinander vergleichen willst und eine Übersicht haben möchtest, die wirklich groß ist, die nicht auf Kalenderwochen oder einzelne Tage eingeht, sondern zum Beispiel auf Jahre, dann kannst du natürlich ein Gantt-Diagramm über deine Gantt-Diagramme erstellen. Das heißt, da ist dann statt Schritt 1 mit einem farblichen Zeitverlauf versehen, ist da dann einfach nur Gantt-Diagramm Projekt X, ist dann ein ganzer Verlauf und danach kommt Projekt Y. Wenn du zum Beispiel jetzt planst, 10 Romane zu veröffentlichen in deinem Verlag, dann ergibt das natürlich Sinn, das nochmal in einer großen Übersicht von sehr weit außen in einem Gantt-Diagramm darzustellen. Ansonsten gibt es aber auch die sogenannte Roadmap. Und in einer Roadmap, da hast du mehrere Gantt-Diagramme zusammengefasst und kannst dabei dann auch noch eine gute Übersicht über verantwortliche Personen anfertigen und sehr gut gucken, wer ist wo involviert, und dann kann man vielleicht sogar auch schauen, wer hat denn vielleicht jetzt noch Ressourcen frei, um XY zu machen. Denn wer hier zuhört, der kennt es garantiert selbst. Man hat ja ständig neue Ideen, vor allem wenn man Podcasts hört. Okay, gut, also diese gesamte Planung, die kannst und sollst du entweder oder und... Ich kann es heute nicht mit den Konjunktionen. Entweder machst du sie von außen nach innen oder von innen nach außen. Sehr gerne kannst du beides dann hin und zurück machen. Ich habe zum Beispiel angefangen mit meiner Lebensplanung, mit meinen Lebenszielen. Dann habe ich mir so 10-Jahres-Ziele gesetzt. Die sind aber sehr, sehr, sehr locker. Und alle 5 Jahre plane ich das neu, beziehungsweise passe ich das meistens um 180 Grad an und will was ganz anderes. Aber es ist vorhanden und innerhalb dessen habe ich dann 5 Jahrespläne. Und innerhalb der 5 Jahrespläne habe ich eigentlich Jahrespläne. Aber stell dir jetzt bitte nicht so einen richtig coolen, ausgeklügelten Jahresplan vor. Es ist eher so, dass ich mir aufschreibe, ich möchte in 5 Jahren X erreicht haben. Also brauche ich in Jahr 1 ein 1/5 X. In Jahr 2 brauche ich 2/5 X. Jahr 3, 3/5 X. Boom, das war's. mehr nicht. Und diese Jahresplanung selbst, die mache ich nicht mehr als richtige Jahresplanung. Das habe ich all die Jahre gemacht, bevor Corona war. Seit dem 01.01.2020, da war ja noch nicht Corona, da habe ich das noch nicht kommen sehen. Da habe ich angefangen, meine Jahresplanung nicht mehr auf Jahresbasis zu machen, sondern auf Trimesterbasis. Und grundsätzlich kann ich dir empfehlen, vielleicht mal zu überlegen, will ich überhaupt ein ganzes Jahr planen? Mich persönlich macht das so ein bisschen depressiv, weil ich dann sehe, wie wenig man in einem Jahr eigentlich schaffen kann und wie unflexibel ich bin. Denn ich bin tatsächlich so ein windiger Mensch, ich tanze auf vielen Hochzeiten. Vielleicht entdecke ich einen Trend, vielleicht merke ich, ich will doch lieber mehr Online-Kurse machen. Vielleicht will ich jetzt, keine Ahnung, den Podcast hauptberuflich machen oder 5 Romane in einem Jahr schreiben. Wer weiß das schon? Wenn ich da eine feste Jahresplanung mache, würde ich mir da ziemlich viele Barrieren in den Weg bauen. Und deswegen mache ich für mich eine Trimesterplanung. Das bedeutet, ich feiere nicht nur am 31. Dezember Silvester, sondern auch am 30.04. und am 31.08. Ich habe 3-mal Silvester, was jetzt nicht heißt, ich gehe 3-mal im Jahr feiern und saufen. Nein, Silvester heißt für mich Buchhaltung, Zahlen analysieren, Pläne aufstellen, gucken, was kann ich an wen delegieren, was hat welche Chancen, wie ist die Marktanalyse. Ne? Das ist für mich Silvester. Also ein Rausch für mich persönlich, viel stärker, als wäre ich besoffen, aber macht mir persönlich einfach mehr Spaß. Ne? Jeder hat so seine Spleens und Eigenschaften. Nennen wir es Eigenschaften. Warum ich das mache? Zum einen sind kürzere Einheiten deutlich kontrollierbarer als das Jahr. Und dazu kommt für mich ein psychologischer Effekt. Wenn du sagst, angenommen, du würdest ein Quartal machen. Ein Quartal hat 90 oder 91 Tage. Das sind 13 Wochen. Dann zählt jeder Tag mehr als 1%. Und ich glaube, wir Menschen, wir verstehen das. Wenn wir einen Fortschrittsbalken uns angucken und der wächst jeden Tag um 1% oder pro Woche um 7%. In 2 Wochen sind das schon 14% und in 3 Wochen, wow, da sind es 51%, nach 3 Wochen hast du schon ein Fünftel. Das raffen wir. Ich will nicht sagen, dass irgendwelche Leute irgendwie blöder sind als andere. Ich habe nur das Gefühl, dass diese gesamtmenschliche Gehirnleistung nicht wirklich merkt, wenn ein Tag, was ist denn das bei einem Jahr? 0,3% oder so? Wenn du ein Jahr planst, dann hast du vielleicht, dann hast du 0,3% am Tag. Und ein Jahr hat 52 Wochen, lass es 50 sein, dann ist eine Woche nur 2%. Dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, das bringt alles nichts oder es ist so langsam im Gesamtziel, bis ich mich dann mal belohnen darf. Belohnungen sind auch ganz wichtig, psychologisch gesehen. Ich habe da echt das Gefühl, dass ich halt auch mal eigentlich eine Woche ausscheiden könnte. Ich könnte eine Woche Urlaub machen, eine Woche dies, eine Woche das, vielleicht auch krank sein, kein Ding. Natürlich soll man Pufferzeiten einplanen, aber wenn du weißt, ich habe jetzt 90 Tage oder in meinem Fall der Trimesterplanung habe ich 4 Monate. Ich glaube, das sind 120 Tage, jedenfalls sind es so, ich glaube, 16 Wochen. Da habe ich einfach viel mehr Einfluss durch den einzelnen Tag. Und wenn ein Tag mal so richtig stressig und nervig ist, dann sehe ich am Ende trotzdem, dass der Fortschrittsbalken einen entsprechend wahrnehmbaren Satz nach vorne gemacht hat. Als wenn ich immer so diese mini, mini, mini kleinen Schritte sehe und nach einer Woche sind es 2%, dann sind es 4%, nach 3 Wochen sind es 6%, ja toll, fast ein Zehntel und ich bin jetzt schon müde. Viel cooler ist es meiner Meinung nach 3 Wochen ein Fünftel zu haben und dann bist du zwar schon müde, aber ein Fünftel ist ja quasi ein Viertel und das ist ja ein Drittel. Also, und dann hast du ja schon ein Drittel fast, ne? Also, so viel zu Kias psychologische Effekte mit Zahlen und Prozentangaben. Ja. Also, was wollte ich sagen? Für mich sind Quartale nichts. Für mich sind sie wegen meines Juli- und Dezemberurlaubs einfach nicht vergleichbar. Dann habe ich es ist tatsächlich in der Praxis so, dass ich von Januar bis Juni, da arbeite ich 6 Monate und bin vielleicht mal eine Woche weg. Und vom Juli bis Ende Dezember bin ich eher so 6 bis 8 Wochen weg. Das heißt, ich kann die Quartale nicht cool vergleichen und ich ärgere mich dann immer, wenn ich ein Projekt machen will und ich denke mir so, ja, für das Projekt brauche ich XY Zeit, also mache ich das in dem und dem Quartal. Ach nee, in dem Quartal geht ja nicht, denn dieses Quartal sind ja quasi nur 2 Monate, denn ich habe ja 4 Wochen Urlaub im Juli. Das ist total ärgerlich und deswegen habe ich mir das Trimester ausgesucht, weil das einfach viel kalkulierbarer und auch vergleichbarer ist. Im ersten Trimester habe ich zwar kaum bis gar keinen Urlaub, aber zum Glück die Buchmesse und eine regelmäßige Fortbildung, sodass ich auch ähnlich abwesend bin. Und dann kann ich das ganz schön planen. Und was ich dir damit jetzt so als Herzensbotschaft mitgeben möchte, ignoriere doch einfach, dass andere Leute nach Jahren planen. Ignoriere doch, dass andere Leute sagen, ja, ein Trello-Board genügt und alles muss in eine Liste. Nein, mach dir viele Listen und dann mach dir eine Masterliste oben drüber, damit du alle Listen im Griff behältst. Mach, was du willst. Aber orientiere dich an den Grundprinzipien. Planung ist das halbe Leben. Planung kann dir zwischen 10% und ja, aller 10 Minuten eine Stunde 16,67% Planungszeit erfordert dann entsprechend die konträre Zahl, also oh je, viel zu kompliziert, 90 bis 84%, bla bla. Jedenfalls, Planung kann dir das Leben massiv erleichtern. Verzettel dich nicht in Planung. Sorge dafür, dass du deine Projektplanung von außen nach innen beginnst, von den Lebenszielen zu den 2010, 5-Jahreszielen, Jahresziel und dann plan das Quartal oder das Trimester und dann feier es, wenn es zu Ende ist. Und dann hast du auch nach einer relativ kurzen Zeit in dem Vergleich zu einem Jahr, hast du die Chance, neu zu planen, dich neu auszurichten. Dann macht das alles viel, viel, viel mehr Spaß. Das macht unfassbar viel aus. Und wenn du dann soweit bist, deine Aufgaben einzeln geplant zu haben, dann kannst du noch diesen ganz, ganz fiesen Schritt machen. Wenn du in dieser Detailplanung im Monat warst und den Monat vorausgeplant hast, dann geh von dieser Planung nochmal zurück in die Jahresplanung, 5-Jahresplanung, Lebensziele. Und dann kannst du gucken, will ich das eigentlich wirklich? Sind das wirklich meine Ziele? Probier das mal aus, es ist sehr viel Aufwand, aber wenn du soweit bist, dann wirst du es spüren. Und ich hoffe, du hast dann gute Gefühle. Ich hatte da dann schon mehrmals schlechte Gefühle, denn gerade bei der Projektplanung ist auch ein bisschen die Gefahr, ich kann sehr, sehr gut planen, ich kann meine Pläne auch sehr gut umsetzen, das ist einfach eine meiner Stärken. Heißt aber auch, dass ich sehr gut Sachen einplanen kann und mich selber verplanen und verbuchen kann für Projekte, die mir überhaupt nicht am Herzen liegen. Und ich setze die dann um und am Ende bin ich dann im Lebensplan doch gar nicht weitergekommen. Und das wünsche ich niemandem. Und deswegen ist Projektplanung neben den ganz vielen tollen Gründen, die ich bereits genannt habe, einfach Gold wert. Okay, ich habe genug geredet. Wenn dir die heutige Episode des Autopreneur-Podcasts gefallen hat, dann bewerte sie doch bitte auf der Plattform, auf der du diese Folge gerade hörst und erzähl deinen Kolleginnen, Freunden und auf Social Media davon. Das hilft uns, organisch zu wachsen und ermöglicht mehr vom Autopreneur-Podcast. Und nach wie vor gilt die Empfehlung, wenn du Erfahrungen über Projektplanung, Pro und Contra aller Art, außen, innen, nah dran, Jahresplanung, Lebensplanung, wie auch immer, wenn du irgendwas davon mit mir oder anderen Zuhörenden teilen willst, dann kommentiere diese Folge doch einfach auf www.kiakahawa.de. Neue Folgen von Autopreneur erscheinen jeden Monat zum 10., 20. und 30. Tag. Und wenn du kaum mehr erwarten kannst, die nächste Folge zu hören, dann werde Teil der Patreon-Community. Hier kannst du die nächste Folge schon heute hören. Dazu gehst du auf www.patreon.com/kiakahawa. Also bis gleich oder bis zum nächsten Mal, deine Kia.